Einen wunderschönen guten Morgen. Wir merken draußen, dass der Sommer so langsam, aber sicher zu Ende geht. Also die Temperaturen jenseits der 20, 25 Grad, die sind vorbei. Ich weiß, dass sich einige von euch sogar richtig darüber freuen, endlich mal wieder Temperaturen unter 20 Grad. Und trotzdem laufen sie noch mit T-Shirt rum, das kann ich natürlich nicht verstehen. Ich würde mich eigentlich freuen, wenn wir noch ein bisschen länger diesen schönen Sonnenschein hätten mit diesen warmen Temperaturen. Aber ich freue mich auch, dass die Sommerzeit jetzt so langsam dem Ende entgegengeht, weil das bedeutet, dass wir hier in der Gemeinde wieder voll einsteigen. Und viele von euch, die sind aus dem Urlaub wieder zurück und ich hoffe, dass ihr eine schöne Zeit hattet, dass ihr körperlich, emotional, mental auch ein bisschen zur Ruhe kommen konntet, dass ihr auftanken konntet, dass ihr Zeit mit eurer Familie verbringen konntet, vielleicht auch mal Zeit alleine hattet. Aber einfach diese Zeit des Sommers auch genutzt habt, um aufzutanken. Melanie und ich, wir waren auch ein bisschen unterwegs, das war auch schön, wir durften auch ein bisschen auftanken. Und wenn ich meinen Sommer oder unseren Sommer so ein bisschen unter ein Schlagwort stellen müsste oder könnte, dann würde ich das mit diesem Wort Baustelle machen. Also wir waren ein bisschen in Deutschland unterwegs, wir haben in Leipzig ein paar Tage Urlaub gemacht und in Bielefeld und auf den Straßen, auf den Autobahnen Baustelle. Da hat man dann schon mal Straßen, wo man ohne Geschwindigkeitsbegrenzungen fahren kann oder größtenteils an vielen Stellen. Und dann haben sie da trotzdem immer wieder eine Baustelle hingebaut und man musste dann wieder da so ein bisschen durchtuckeln. In Bielefeld, wo wir herkommen, da nennen die Bielefelder die Stadt Bielefeld die freundliche Baustelle am Teutoburger Wald. Also als wir dann eine Woche in Bielefeld waren, haben uns die Baustellen in Bielefeld irgendwie beeinträchtigt. Wir mussten irgendwie gucken, unsere gewohnten Wege, die wir kannten, die waren irgendwie verbaut und wir mussten schauen, okay, wie kommen wir denn jetzt von A nach B. Also es hat irgendwie immer was mit Einschränkungen zu tun, wenn man so eine Baustelle begegnet. Dann sind wir wieder nach Bayreuth gekommen und die Straße bei uns haben sie aufgerissen, da war ein Rohrbruch, also auch wieder Baustelle. Jetzt letzte Woche haben sie eine Baustelle bei uns hingebaut, da verbessern sie irgendwelche Rohre und jeden Tag fahren da die Schutt-LKW durch und transportieren da den Schutt weg. Und auch das ist irgendwie ein bisschen anstrengend, die fangen morgens früh schon an und der Durchgangsverkehr, der ist irgendwie immer anstrengend. Und ich glaube, dass viele von euch das vielleicht auch kennen. Also so Baustellen, ja. Vielleicht wart ihr auch im Sommer unterwegs und die Kinder hinten auf dem Sitz sind schon am Quengeln und auf einmal Fahrbahnverengung, Baustelle und die Kinder hinten, die quaken immer lauter. Ihr wollt eigentlich nur noch da sein, aber Baustelle. Ich weiß, dass manche von euch auch zu Hause eine Baustelle haben oder hatten. Die haben in ihrem Haus, in ihrer Wohnung irgendwie aufräumen müssen, umbauen müssen, renovieren müssen. Viel Dreck, viel Schutt, viel Arbeit. Und auch ihr wisst es, dass Baustellen anstrengend sein können. Ich weiß, dass manche mit Baustellen auch ihr Lebensunterhalt verdienen. Ihr seht das alles ein bisschen anders. Ihr denkt, Baustellen, die sind eigentlich auch was Schönes und da verdiene ich mein Geld mit. Das ist wohl so. Aber persönliche Baustellen, die sieht man dann vielleicht auch noch mal ein bisschen anders. Ne? In der Gemeinde, da seht ihr auch Baustellen. Letztes Jahr haben wir im Untergeschoss einiges renovieren müssen. Da haben fleißige Helfer sich engagiert. Jetzt seht ihr, dass hier wir eine kleine Baustelle haben. Diese Löcher in den Wänden, das ist nicht, weil irgendwer Holz sammelt für den Winter, sondern da ist wirklich was passiert. Da ist Baustelle. Auch die Stützen, die sind nicht zur Deko da, auch wenn wir die versucht haben, einigermaßen schön zu dekorieren. Hier ist Baustelle. Auch in der Gemeinde ist Baustelle. Und wir haben hier auf der Bühne auch eine Baustelle aufgebaut. Das soll eine Baustelle sein. Das soll die Stadt Jerusalem darstellen. In einem etwas verkleinerten Maßstab. Auch nicht Jerusalem, wie ihr das vielleicht jetzt aus den Medien kennt. Das ist Jerusalem ungefähr im 4., 5. Jahrhundert vor Christus. Und die von euch, die im Geschichtsunterricht ein bisschen aufgepasst haben, die wissen, das sah eigentlich nicht immer so aus, sondern eigentlich war Jerusalem eine blühende Stadt, eine pulsierende Stadt. Viele Könige haben aus dieser Stadt über das Volk Israel regiert. Und die Frage ist natürlich, wie ist es dazu gekommen? Wie ist es dazu gekommen, dass Jerusalem eine Baustelle wurde? Dass Jerusalem durchzogen war von Löchern, von Rissen, und die Leute nicht mehr schön drin wohnen konnten, sondern auch viele Einschränkungen hatten. Und zwar, das wissen auch einige, aber ich mache trotzdem mal einen kurzen Streifzug durch die Geschichte. Und zwar fängt alles mit Abraham an. In der Bibel, da wird uns berichtet, wie Gott das Volk Israel wachsen lässt, bauen lässt. Und das fängt mit diesem Abraham an. Zudem hat Gott gesagt, ey, ich habe einen Plan mit dir, ich will aus dir ein richtig großes Volk machen, ich will, dass dieses Volk gesegnet ist, ich will, dass es diesem Volk gut geht, dass es einen eigenen Platz hat, ein eigenes Land hat und da soll es ihnen gut gehen. Und dieser Abraham, der glaubte dann natürlich auch dieser Zusage Gottes und aus diesem Abraham ist dann langsam, aber sicher ein Volk gewachsen. Und die Söhne von Abraham, die sind dann irgendwann nach Ägypten gegangen, weil da gab es eine Hungersnot. Und auch in diesem Land Ägypten sind sie größer geworden. Und irgendwann mit den Jahren gab es da Stress. Dann wurden sie unterdrückt von dem Pharao, bis Mose kam und dieses Volk befreit hat. Und dann sind sie in dieses Land Israel gekommen. Und dort haben sie sich ausgebreitet. Zuerst hatten sie politisch und gesellschaftlich kaum Relevanz. Also das war ein Volk, da hat sich eigentlich niemand drum geschert. Aber dann kam dieser König David. Manche von euch, den kennen die. Den habt ihr schon mal, von dem habt ihr schon mal gehört. Und dieser König David, der ist nach Jerusalem eingezogen und hat diese Stadt zur Königsstadt gemacht. Der hat da schon ein bisschen angefangen zu werkeln, hat die Stadt schon immer wieder ein bisschen weiter aufgebaut, aber es war dann erst der Sohn Salomo, der die Stadtmauer aufgebaut hat, der den Tempel aufgebaut hat, wo Gott dann wohnen konnte, der die Paläste aufgebaut hat und da richtige große Bauprojekte gestartet hat. Das Blöde ist, dass dieser Salomo und all die Könige oder die meisten Könige, die dann nach ihm kamen, das nicht so genau genommen haben mit Gott. Gott hat nämlich gesagt, ey, ich freue mich, dass ihr hier eine Stadt habt, dass ihr hier ein Land habt und ich will euch segnen. Es soll euch gut gehen. Wenn ihr das nicht tut, wenn ihr euch nicht an mich hält, an meine Gebote und wenn ihr mich nicht liebt, dann werde ich euch zur Rechenschaft ziehen, hat Gott gesagt. Und darauf haben die Könige, die dann alle kamen nach dem Salomo, nicht gehört. Und es war wie so eine Spirale des Abfalls. Es wurde immer schlimmer. Es gab dann manchmal ein paar Hoffnungsschimmer, aber das Volk Israel wurde irgendwie zugrunde gerichtet. Und Gott hat dann auch gesagt, wie er dieses Volk richten wird, wie er dieses Volk bestrafen wird, wenn sie sich nicht an das halten, was Gott ihnen gesagt hat. Und das kam dann so, dass da zwei große Militärmächte kamen. Das waren einmal die Assyrer und die Babylonier. Und die haben richtig aufgeräumt in diesem Volk Israel. Die haben Krieg geführt, die haben zuerst einen Teil vom Volk Israel verschleppt, in die Gefangenschaft geführt und dann kamen die Babylonier und die haben in Jerusalem richtig Radau gemacht. Die haben die Stadtmauern eingestürzt, die haben die Paläste, den Tempel, alles niedergerissen, verbrannt. Viele Juden sind dabei gestorben und viele Juden wurden in die Gefangenschaft nach Babylon geführt. So ist aus Jerusalem eine Baustelle geworden. Gott, der hat aber schon immer gesagt, ey, es wird nicht so bleiben. Jerusalem wird nicht Baustelle bleiben. Und auch das Volk Israel wird nicht Baustelle bleiben, sondern es wird wieder aufgehen. Es wird wieder zusammengeführt und die Löcher und die Risse, die werden wieder geflickt. Und so kam es dann ein paar Jahre später, dass die Babylonier von den Persern eingenommen wurden. Und es kam ein neuer König an die Macht und dieser König, der war den Juden ein bisschen freundlicher gesinnt. Und unter diesem König, Xerxes, sind dann Teile von diesem Volk Israel wieder zurück nach Jerusalem gewandert, in die kaputte Stadt Jerusalem. Das war zuerst der Serubabel, von dem habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn nicht, dann jetzt. Der ist mit einem Trupp von Juden wieder zurückgegangen und die haben angefangen, den Tempel zu bauen. Die hatten diese Vision, Gottes Stadt wieder aufzubauen. Die Baustelle, die da war, wieder verschwinden zu lassen. Die Löcher und die Risse zu flicken. Und da haben sie auch gute Fortschritte gemacht, aber es ist nicht ganz so gut gelaufen, wie sie sich das vorgestellt haben. Und es ist ein zweiter Trupp gekommen. Dieser zweite Trupp, das war ein paar Jahre später unter Esra. Auch die haben an der Stadt Gottes gebaut, haben Löcher gestopft, Risse geflickt und haben den Tempel wieder aufgebaut. Aber die Stadt, die war immer noch unvollkommen. Die Stadtmauer, die war immer noch niedergerissen und eigentlich war Jerusalem wie so ein kleines, unsicheres Dorf in der Provinz. Wenn du keine Stadtmauer hast, dann warst du eigentlich eine Stadt, die nicht zu gebrauchen ist. Und dann kam der dritte Konvoi von Flüchtlingen wieder zurück aus der Gefangenschaft nach Jerusalem. Und das ist unter Nehemia passiert. Und dieser Nehemia, der hat es geschafft, was die anderen alle vor ihm angefangen haben, die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Die Stadtmauer wieder aufzubauen und sicher zu machen, die Löcher und die Risse in den Mauerteilen zu stopfen. Und dieser Nehemia, der hat nicht nur die Stadtmauer wieder aufgebaut und die ganze Stadt wieder hergerichtet, sondern der hat auch das Volk wieder geeint. Und mit diesem Nehemia möchten wir uns in den nächsten Wochen und Monaten ein bisschen mehr beschäftigen. Das wird unsere neue Predigtreihe sein, Nehemia. Und wir werden uns diesen Mann und auch dieses Buch in der Bibel genauer anschauen. Wir werden da tief reingraben und werden schauen, welche Schätze da alles drin stecken. Und das Gute ist, dass das nichts ist, was wir uns aus den Fingern saugen müssen, sondern dass das etwas ist, was wir in der Bibel haben. Der Nehemia, der hat nämlich Tagebuch geschrieben. Und einiges von seinen Tagebucheinträgen, die haben wir in der Bibel, hat Gott uns reingepackt, damit wir daraus profitieren können. Und ich weiß nicht, wie das euch geht, so ein Tagebuch lesen, das finde ich eigentlich immer ganz spannend. Also das macht man ja eigentlich nicht und das darf man ja eigentlich auch nicht, weil das ja ganz persönlich und privat ist. Aber ich glaube, dass der Nehemia da gar nicht so ganz viel gegen hat. Ich weiß, dass Melanie früher mal Tagebuch geschrieben hat, aber ich habe mich immer noch nicht getraut, alleine in diese Tagebücher reinzuschauen. Wir haben nochmal zusammen reingeschaut, aber es ist spannend, so persönliche Geschichten von Menschen zu lesen, was die alles so erlebt haben, tagtäglich. Und solch ein Tagebuch haben wir in der Bibel und das ist das Buch Nehemia. Und wir werden dort eintauchen und wir werden sehen, wie dieser Nehemia über die Stadt Jerusalem, über das Volk Jerusalem geweint hat. Wie er getrauert hat, als die Boten kamen und ihm gesagt haben, ey, es sieht nicht gut aus mit der Stadt. Es wurde gut begonnen, aber es ist noch nicht so, wie wir das eigentlich uns wünschen würden. Und wir werden dann sehen, dass diese Trauer und dieser Kummer, den dieser Nehemia über die Stadt Jerusalem hat, dass er ihn nicht gelähmt hat, sondern dass das Aufschwung gegeben hat. Dass er sich dann nämlich aufgemacht hat nach Jerusalem und die Stadt wieder aufgebaut hat. Und wir werden dann sehen, wie dieser Nehemia nachts ganz heimlich die Stadtmauer begutachtet und schaut, wo sind denn die Löcher? Wo sind denn die Risse? Was müssen wir eigentlich hier tun? Und wir werden dann auch sehen und auch lesen und hören, wie dieser Nehemia trotz Menschen, die ihm das Leben schwer machen wollten, und da gab es viele von, wie er trotzdem diesen Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen, wie er das hingekriegt hat. Und das Schöne ist, dass der Nehemia auch gebetet hat. Der hat ganz viel gebetet. Ganze 12 Gebete sind in seinem Buch, in seinem Tagebuch uns erhalten geblieben. Und auch da werden wir reinschauen. Wir werden sehen, welchen Tiefgang dieser Mann mit Gott hatte. Wir werden sehen, welches Herzensanliegen dieser Mann für Gott, für die Stadt Jerusalem, für das Volk Jerusalem hat. Und wir werden uns noch ganz viele andere Dinge werden wir uns anschauen. Und da bin ich gespannt, mit euch einzutauchen. Wir nehmen uns da sogar richtig viel Zeit für. Wir werden da einige Wochen und Monate mit verbringen. Und ihr werdet sehen, wie die Löcher in dieser Stadtmauer geflickt werden. Wie die Mauer wachsen wird. Und wie die Mauer wieder Sicherheit der Stadt Jerusalem geben wird. Was wir aber auch sehen werden, und das ist vielleicht das Wichtigste, dass es in dem Buch Nehemia nicht um eine Person geht. Es geht da eigentlich nicht um Nehemia, sondern es geht eigentlich um Gott. Es geht um Gott, der sein Volk nicht aus den Augen verliert, der sein Volk trotz Schuld und trotz Sünde und trotz Abfall immer wieder aufnimmt, immer wieder liebt und annimmt. Und eigentlich ist dieses Buch wirklich Gottes Buch, Gottes Geschichte mit seinem Volk Israel und mit der Stadt Jerusalem. Und das ist spannend zu sehen, dass Gott die Baustelle Jerusalem und die Zerrissenheit in dem Volk nicht als Einschränkung sieht. Bei Gott sind Baustellen keine Einschränkung, sondern das hat was mit Aufschwung zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass etwas repariert wird, dass etwas geheilt wird. Und wir, sagte ich eben, oder ich zumindest, sehe Baustellen irgendwie oft als nervig an. Und Gott ist da so anders. Baustellen sind ein Zeichen dafür, dass Dinge repariert werden. dass Aufschwung passiert, dass Dinge wieder in Ordnung gebracht werden. Und auch da werden wir uns viele Gedanken machen, was das für Jerusalem bedeutet hat und was das für uns bedeutet hat. Und dieses Buch Nehemia, das ist ein Buch der Hoffnung und Freude. Dieses Volk Israel, das ganz viel blöde Sachen erlebt hat, die verstoßen wurden, die verschleppt wurden, die zerrissen wurden, wo Familien auseinandergerissen wurden, wo sie in fremde Länder gesteckt wurden und dort leben mussten. Dieses Volk, was von Baustelle geprägt war, das darf erleben, dass Gott wieder repariert und wieder heilt und dass Gott ein Gott der Hoffnung ist und Gott ein Gott ist, der wieder aufbauen möchte, der wieder neue Schönheit und neue Größe schenken möchte. Und weil Gott nicht nur damals ein Gott der Hoffnung war, sondern auch heute ein Gott der Hoffnung ist, ist die Geschichte Nehemias mit der Stadt Gottes und mit dem Volk Gottes auch gleichzeitig unsere Geschichte. Denn ist es nicht so, dass wir in unserem Leben auch oft unter den Trümmern unserer Unvollkommenheit leiden? Also bei mir ist es so, dass ich in meiner Lebensmauer Löcher und Risse habe. Die habe ich mir zum Teil selber zugefügt. Da sind vielleicht Charakterschwächen, die mich oder die auch meine Umwelt belasten und Löcher und Risse in ihre Lebensmauern reißen. Das kann aber auch, Dankeschön. Das können aber auch andere Menschen sein, die in unsere Lebensmauer Löcher und Risse gebrochen haben. Kann sein, dass wir in der Vergangenheit Dinge erlebt haben, an denen wir immer noch knabbern. Wo wir immer noch denken, da ist ein tiefes Loch, da ist ein tiefer Riss. Und eigentlich müsste da was passieren. Und ich bin sehr gut darin, Löcher und Risse überzutünchen, einfach mit Farbe voll zu schmieren. Und von außen sieht's dann ganz schön aus, aber eigentlich weiß ich, die Löcher und die Risse, die sind noch da. Und mit der Zeit, da werden die Löcher und die Risse in unserer Lebensmauer zu unserer Identität. Wir können gar nicht mehr ohne leben. Es ist so bequem, einfach nur ein bisschen überzutünchen alle paar Jahre und dann ist gut. Aber was ist, wenn es die Zeit ist, wo Gott wirklich die Risse und die Löcher in unserem Leben stopfen möchte, reparieren möchte, heilen möchte? Wenn er nicht einfach übertünchen möchte, wenn er wirklich vielleicht auch mal einen Stein rausnimmt, was wehtun kann, aber einen heilen Stein wieder einsetzt, damit unsere Lebensmauer, unser Leben wieder aufgebaut wird. Das hat er bei dem Volk Israel gemacht, mit der Stadt Jerusalem, und das möchte er auch mit unserem Leben tun, mit jedem Einzelnen. Deswegen wird die Geschichte Nehemias auch gleichzeitig unsere Geschichte, ganz persönlich sein, von jedem Einzelnen. Es wird aber nicht nur Nehemias Geschichte sein und nicht nur unsere persönliche Geschichte, sondern auch die Geschichte unserer Gemeinde. Nehemia hat nicht nur die Stadt aufgebaut, er hat auch das Volk Israel wieder geeint. Die Risse, die in diesem Volk waren, die Löcher, die in diesem Volk waren, die hat der Nehemia wieder gestopft. Das hat er mit einer geistlichen Erneuerung gemacht, die Gott geschenkt hat. Da lesen wir auch in dem zweiten Teil des Buches, ab Kapitel 8, dann ganz viel von, wie Gott ein Volk, was aus ganz vielen einzelnen Menschen bestand, wieder zu einem einzigen Volk macht. Und ist es nicht so, dass auch wir in unserer Gemeinde, in unserer Gemeindemauer Löcher und Risse haben? Die sind vielleicht auch schon ganz lange da, die wurden vielleicht auch immer mal wieder übergetüncht, aber wirklich repariert und wirklich geheilt wurde nicht. Da sind vielleicht Beziehungen, die kaputt sind, wo Risse sind, tiefe Risse, tiefe Löcher. Und wo bis jetzt vielleicht noch keine Vergebung stattgefunden hat. Vielleicht ist das aber auch Schuld der Gemeinde, die noch in der Vergangenheit liegt, die aufgearbeitet werden soll. Wo Löcher gestopft werden sollen, wo Heilung geschehen soll. Und vielleicht haben auch manche von euch hier erlebt, dass, wo ihr eigentlich Liebe und Wertschätzung und Annahme gebraucht hättet, ihr mit Stolz und mit Neid und mit Missachtung konfrontiert wurdet und das, was ihr eigentlich gebraucht hättet, nicht bekommen habt. Und auch das kann ein Loch oder ein Riss in euer Leben, in das Leben unserer ganzen Gemeinde gerissen haben. Und auch hier möchte Gott heilen. Er möchte nicht einfach überpinseln. Er möchte nicht einfach, dass es von außen gut aussieht und dann ist alles in Ordnung. Nein, er möchte heilen. Er möchte aus dem Zerbruch etwas Neues, etwas Schönes schaffen. Auch mit dieser Gemeinde. Und wisst ihr, warum ich Hoffnung habe, dass Gott das auch mit dieser Gemeinde tun wird? Wenn wir ins Neue Testament schauen und da in dieses faszinierende Evangelium von Matthäus, da hat Jesus nämlich gesagt im 16. Kapitel zu seinen Jüngern, zu Simon Petrus ganz speziell, ich werde meine Gemeinde bauen. Nicht du, nicht wir, sondern Jesus wird seine Gemeinde bauen. Und das hat er damals zu seinen Jüngern gesagt, zu Simon Petrus, das sagt er aber auch heute zu seinen Jüngern, das sind viele von euch hier in dieser Gemeinde. Ich werde meine Gemeinde bauen. Und Gottes und Jesu Zusagen, die stehen ein und für allemal. Das hat er damals, 2000 Jahre vorher gemacht, das wird er auch jetzt machen. Jesus wird seine Gemeinde bauen. Und ich glaube, das tut er schon längst. Die Gemeinde, ich weiß nicht so ganz genau, 1905, irgendwann wurde sie gestartet oder 1910. Und dort hat Jesus angefangen, diese Gemeinde zu bauen. Viele von euch waren da noch nicht dabei, aber ein paar Jahre später. Manche sind schon sehr lange hier dabei. Und ihr habt das gesehen, ihr habt das gemerkt, wie Gott hier Gemeinde gebaut hat. Ihr gingt durch Höhen und durch Tiefen und natürlich sind auch Löcher und Risse entstanden, was ausbleibt, wo Menschen aufeinander stoßen, da findet ein Gemetzel statt, immer und überall. Aber Gott ist ein Gott der Heilung und der Dinge wieder schön und ganz machen möchte, auch mit dieser Gemeinde. Und deswegen habe ich diese Hoffnung an das Wort Jesu, ich werde meine Gemeinde bauen, auch hier in Bayreuth. Und ich habe drüber nachgedacht. Manchmal höre ich Stimmen von manchen von euch. Es ist ausweglos. Gott wird die und die Person niemals ändern. Gott wird dieses Loch und diesen Riss niemals reparieren können. Und ich muss gestehen, dass das auch manchmal meine Stimme ist. Dass ich auch manchmal denke, nee, also mit dem oder dem, mit der oder der, sorry. Ich glaube an dich, Jesus, aber nee, die Person wird sich nie ändern. Und ich glaube, dass das nicht stimmt. Ich glaube, dass Jesus jede Person, jedes einzelne Mauerteil, jeden einzelnen Stein von euch reparieren kann, heilen kann, wieder neu zusammensetzen kann, dass es eine Gemeinde wird, die pulsiert, die lebt, die Aufschwung erlebt. Und da freue ich mich drauf. Freue mich drauf, dass wir da gemeinsam unterwegs sein dürfen und an dieser Hoffnung festhalten können, dass Jesus seine Gemeinde baut. Also ist das Buch Nehemia auch gleichzeitig das Buch unserer Gemeinde für die nächsten Wochen und Monate. Ein drittes wird uns in der nächsten Zeit noch beschäftigen, und zwar ist das die Stadt Bayreuth. Gott ist nämlich ein Gott der Hoffnung für unser persönliches Leben, für die Gemeinde, aber auch für die Stadt. Und das werden wir auch in diesem Buch lesen, dass Nehemia nicht nur die persönlichen Baustellen da gepflegt hat und die Stadtmauer und das Volk Israel geeint hat, sondern auch die Stadt wieder wohnbar gemacht hat. Er hat die Stadt wieder schön gemacht. Er hat die Risse und die Löcher, all das, was verbrannt war, wieder aufgebaut, damit Menschen aus allen Nationen, die auch damals in Jerusalem gelebt haben, wieder einen Ort haben, wo sie gut wohnen können, sicher wohnen können, umgeben von Schutz. Und ich glaube, dass auch unsere Stadt Bayreuth viele Risse und viele Löcher hat. Das ist vielleicht ein tiefer Graben zwischen Arm und Reich. Das sind vielleicht kaputte Beziehungen, gescheiterte Ehen oder verwahrloste Kinder, die Löcher und Risse durch unsere Stadt, in unserer Stadt gerissen haben. Klar, an manchem sind sie selber schuld, aber am vielen nicht. Und ich wünsche mir, dass dieses Buch Nehemia uns inspirieren wird, auch die Löcher und die Risse in unserer Stadt zu heilen, zu reparieren. Und wir haben eben dieses Lied gesungen, Gott unserer Städte. Auch das Lied wird uns begleiten, weil es von dieser Hoffnung spricht, dass Gott auch mit der Stadt, in der wir leben, noch etwas vorhat. Und vieles Gutes passiert. Und da sind so viele Schimmer, die aufleuchten und die Hoffnung machen. Aber es reicht noch nicht. Es ist einfach noch so viel kaputt. Es ist so viel in Schutt und Asche. Und Gott, der möchte uns gebrauchen, um diese Löcher zu flicken. Das hat er damals mit dem Volk Israel getan. Das war nicht nur Nehemia, der die Steine aufeinander gesetzt hat, sondern der hat das ganze Volk geeint und das ganze Volk, das war bereit, die Stadt wieder aufzubauen. Und da gibt's diesen einen schönen Vers im zweiten Kapitel vom Nehemia-Buch, wo Nehemia gerade davon geredet hat, dass er lange Wege auf sich genommen hat, um diese Vision mit der Stadt Gottes wieder zu verfolgen, die Stadt wieder aufzubauen. Und dann sind die Menschen dort fasziniert von dem Weg, den Gott schon mit Nehemia gegangen ist. Und dann sagen sie auf, lasst uns bauen. Und sie machten sich ans Werk. Und ich hoffe, dass wir uns als Gemeinde auch von diesem Buch da inspirieren lassen und gemeinsam stark werden für unsere Stadt. Und ich glaube, dass da einiges auch schon am Gange ist, dass manche Menschen schon berührt sind und manche Menschen sich aufmachen in die Stadt, zu den Löchern, zu den Baustellen und dort Gutes tun und dort Heilung schenken. Aber das reicht noch nicht. Und Gott möchte uns alle gebrauchen. Und wisst ihr, wir waren gestern mit ein paar Leuten in Berlin bei diesem Marsch für das Leben. Ich hatte ja immer mal ein bisschen von erzählt, die letzten Wochen. Und wir waren ungefähr mit 7000 Leuten da, viel mehr als die letzten Jahre, und uns sind auch viele Gegendemonstranten begegnet. Und die haben uns Dinge an den Kopf geworfen, verbal, die nicht schön waren, die wehgetan haben. Und irgendwann kam es dann dazu, dass sie eine Sitzblockade gemacht haben. Wir mussten Stunden dort stehen, weil einfach nichts vorwärts ging. Die Polizei, die hat alles Mögliche getan, um die Leute da von den Straßen zu kratzen, aber das waren Hunderte, die auf dieser Straße saßen. Und irgendwann ging es dann weiter. Dann sind wir weitergegangen, umzingelt von Polizei, die uns geschützt hat. Und wir kamen an diesem Platz vorbei, wo diese Demonstranten sich hingesetzt haben und dann abgeschirmt wurden und uns Dinge zugerufen haben. Und dann haben wir in die Gesichter von diesen Gegendemonstranten geschaut. Und wisst ihr, was wir gesehen haben? Wir haben leere gesehen, leere Gesichter. Aufgebrachte Gesichter, Gesichter, die zum Teil von Hass zerfressen waren, aber leere Gesichter. Die nicht wussten, wer bin ich überhaupt? Die nicht wussten, wie wertvoll, wie schön, wie liebenswert sie eigentlich sind. Und die mit sich selber gekämpft haben. Und da haben wir in Gesichter geschaut und das hat ihr ganzer Körper widergespiegelt. Die wussten nicht, bin ich jetzt Mann oder bin ich jetzt Frau? Ich weiß nicht, was ich bin. Und eigentlich haben sie lautlos geschrien, ich weiß nicht, wer ich bin. Und ich versuche mit allem möglichen Scheiß mein Leben zufrieden und glücklich zu machen. Und sie haben noch nicht erlebt, was ihnen wirklich Glück und Zufriedenheit bringen kann. Das ist nämlich nur Gott. Und diese Menschen, klar, die sind hunderte von Kilometern gerade weg in Berlin. Aber ich glaube, diese Menschen gibt's auch hier. Menschen, die nicht wissen, wer sie sind, die Risse und Löcher in ihrer Identität haben, deren Mauern eingerissen sind, vielleicht auch von anderen eingerissen wurden, bespuckt wurden, betrampelt wurden und die einfach nicht mehr, die keine anderen Wege mehr sehen, als sich auf die Straße zu stellen, sich irgendwo hinzusetzen und irgendwelche Blockaden zu errichten. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir als Gemeinde an diese Löcher, an diese Risse gehen und dass Gott durch uns diese Risse und diese Löcher stopfen kann. Und ich glaube, das macht er. Und dazu gebraucht er jeden von euch. Und klar, kann man jetzt sagen, ey, das ist ein Mammutprojekt. Ich soll jetzt in den nächsten Wochen an mir selber, an dieser Gemeinde und an der Stadt arbeiten. Wie soll ich das denn bitte schaffen? Was soll ich tun? Wir werden in den nächsten Wochen schauen, was es für Möglichkeiten gibt. Aber ich finde eine Stelle in Nehemia 1, Vers 11 ganz interessant. Und die gebe ich euch auch nochmal mit, weil da betet der Nehemia dann und sagt und betet: Ach Herr, lass meine Worte vor deinen Ohren aufkommen und helf mir in dieser Situation, wo ich jetzt gerade zu dem König gehe, gib mir Gnade und Gelingen, denn er war ein Mundschenk des Königs. Dieser Nehemia, das war kein ganz besonderer Mensch, das war kein Theologe, das war kein Politiker, das war kein Pastor, das war ein ganz normaler Mensch aus der ganz normalen wirtschaftlichen Welt. Der hat keine super tolle Ausbildung genossen, der ist Flüchtling gewesen in einem anderen Land und war einer, wie wir das sind. Und diesen Mann gebraucht Gott, um die Stadt Jerusalem aufzubauen und das Volk zu einen und die Stadt Jerusalem wieder florieren zu machen. Und ich wünsche mir, dass wir alle irgendwie wie dieser Nehemia werden, der sich einfach nur bereit erklärt hat, der noch gar nicht, am Anfang noch gar nicht wusste, ja, was passiert denn eigentlich? Was will Gott denn eigentlich tun? Dass wir uns einfach bereit machen, noch gar nicht groß wissen, was wir vielleicht tun sollen und tun müssen, sondern dass wir einfach bereit sind, Gott in unserem Leben, Gott in unserer Gemeinde und Gott in unserer Stadt wirken zu lassen. Und ich möchte euch heute Morgen eine Möglichkeit geben, das auch ganz konkret zum Ausdruck zu bringen. Wir sehen hier diese kaputten Mauersteine. Und ich lade euch ein, dass ihr gleich nach vorne kommt und dass ihr euren Namen auf diese Steine schreibt und dass ihr damit zum Ausdruck bringt: Ich will mich bereit machen. Ich will mich bereit machen, dass Gott in meinem Leben, im Leben dieser Gemeinde und im Leben dieser Stadt wieder reparieren möchte, Dinge wieder in Ordnung bringen möchte. Und ich weiß, dass das für manche eine Herausforderung ist, so nach vorne zu kommen. Ich kann sagen, dass mir das manchmal geholfen hat, Dinge ein bisschen fester zu machen. Und ich lade euch ein, gleich während des Musikstücks einfach eine kurze Zeit zu haben, wo ihr überlegt: Will ich das? Will ich dabei sein, wenn Gott seine Stadt wieder aufbaut, wenn Gott mein Leben wieder aufbaut und wenn Gott diese Gemeinde wieder aufbaut? Und dann kommt nach vorne und schreibt eure Namen auf diese Steine und gibt damit ein Zeichen, dass ihr lebendige Steine sein wollt, die sich wieder aufbauen lassen, auch wenn es vielleicht manchmal wehtun wird. Und ich würde mir wünschen, wenn wir als ganze Gemeinde diese Aufbruchsstimmung, die schon seit Jahren am Kommen ist, das ist nicht erst seit Daniel und seitdem ich hier bin, das hat Gott schon ganz viel früher angefangen, diesen Aufbruch. Manches hat man vielleicht schon gesehen, vieles hat man vielleicht noch nicht gesehen, aber ich glaube, dass Gott etwas tun möchte mit dieser Gemeinde und mit euch. Wenn wir jetzt also ein bisschen nachdenken, dann mache ich euch Mut, kommt nach vorne und schreibt eure Namen, groß oder klein, auf diese Steine. Bitte nicht auf die Wand, auf die Steine.